Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted. Und wir haben heute eine ganz besondere Episode, weil Finn und ich sitzen uns tatsächlich in Person gegenüber. Und das hat auch seinen Grund, denn Finn und ich haben vor, zusammen jetzt nach London zu fliegen heute Nacht. Und dann werden wir uns das Spiel der Minnesota Vikings gegen die New Orleans Saints am Wochenende angucken.
Ja, das ist völlig richtig. Und das ist natürlich auch sehr erfreulich, weil das ist ein Trip, auf den ich mich sehr freue und sehr gefreut habe lange Zeit. Die Vikings, wie bekanntermaßen hier, glaube ich, schon oftmals durchgeklungen ist, sind denn nämlich das Team, für das ich halte. Und ich bin sehr gespannt auf das Spiel, den Trip, und freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen, damit wir hier den Podcast aufnehmen.
Ja, heute alles ein bisschen durchimprovisiert, muss man sagen, weil wir hören uns jetzt gerade doppelt tatsächlich. Also Finn und ich, beziehungsweise hauptsächlich ich höre mich doppelt. Deswegen, wenn ich mal zwischendurch stocke, liebe Zuhörer, dann tut's mir leid, weil dann bin ich ein bisschen abgelenkt von meiner Tonspur. Das liegt einfach daran, dass wir ja noch einen anderen Podcast-Kollegen haben, der in Köln sitzt und den wir natürlich nicht missen wollen. Deswegen, Tom, wie geht's dir?
Jo, mir geht's super. Umzug verläuft immer noch besser, haben gestern ein neues Bett gekauft, also wird immer mehr hier neu in der Wohnung und ja, so langsam kann man sich hier richtig heimisch fühlen und ja, ich freue mich richtig für euch, dass es morgen früh schon losgeht. Ich merke schon, dass ihr richtig Bock drauf habt und ja, bin heiß auf den Spieltag jetzt.
Als kleine Eigenwerbung an der Stelle, wir werden natürlich auch einen Vlog dazu machen über den Trip und den könnt ihr dann auf unserem YouTube nachgucken. Müsst ihr einfach mal über den Link in der Folgenbeschreibung gehen und dann kommt ihr zu unserem YouTube-Kanal. Gut, dann fangen wir doch mal an mit dem, was gut und schlecht lief in euren Augen an diesem Spieltag. Und ich würde da einfach mal nach Köln gehen als erstes. Tom.
Ja, können wir direkt machen. Dann fange ich direkt mit den positiven Sachen an. Also zuerst mal aus Entertainment-Sicht eine positive Sache, dieser Catch von George Pickens, unglaublich. Also das war schon OBJ-like, den habe ich mir schon öfter wieder angeguckt, der war einfach krank. Und wenn wir jetzt mal richtig aufs Spielerische gehen, ich habe euch vor der Saison gesagt, Jalen Hurts, der ist es. Und man merkt, er ist es wirklich, MVP-Rufe im Auswärtsstadion. Super Leistung abgerufen, jede Woche jetzt diese Saison ist jetzt sehr gut gespielt. Ich glaube, das geht so weiter. Dann haben wir den nächsten Quarterback, Jacoby Brissett. Der spielt genauso, wie man sich es bei den Browns erwartet. Ich glaube, viele haben ihn unterschätzt, inklusive uns. Ich glaube, alle drei waren ein bisschen tiefer. Finn hat es natürlich ein bisschen gecallt, dass mit der Bold Prediction, dass er Starter bleiben könnte, wenn Deshaun Watson wieder da ist. Finde ich immer noch ein bisschen absurd, aber ja, er spielt ja wirklich gut und ich glaube nicht, dass es jetzt Deshaun Watson-like ist, aber spielt schon wirklich sehr gut. Auf jeden Fall sehr gut, dass die Browns jetzt so einen Quarterback dazu noch gesigned haben. Dann haben wir noch die Jacksonville Jaguars als Team. Also das war absolut krass, was die da gespielt haben, so einen Contender da so auseinanderzunehmen. Also hat, glaube ich, keiner von uns so mit gerechnet, dass sie mal ein Upset machen können oder gewinnen können, klar. Aber so hoch zu gewinnen gegen die Chargers, das muss man erstmal schaffen. Und ja, auf jeden Fall ein Contender jetzt für die Playoffs. Ne? Sieht aus wie das beste Team in der Division. Jetzt haben wir noch zwei Einzelspieler, die keine Quarterbacks sind. Einmal Cordarrelle Patterson, 17 Attempts für 141 Yards und einen Touchdown. Macht genau da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat. Habe ich ihm letzte Saison schon nicht zugetraut. Diese Saison habe ich es wieder in Frage gestellt und er macht einfach genauso weiter. Habe ich auch nicht mit gerechnet. Und dann noch ein Wide Receiver von den Raiders und es ist nicht Devonta Adams. Hunter Renfrow ist auf der Concussion List. Deswegen Mac Hollins, 8 Catches für 158 Yards und ein Touchdown. Habe ich auch ganz sicher nicht von Mac Hollins erwartet, der sonst jedes Jahr höchstens, weiß nicht, 300 Yards mal hat in der Saison. Jetzt hat er 158 in einem Spiel. Das waren so die Leute, die diese Woche für mich rausgestochen haben. Wie sieht's bei euch aus, Jungs?
Ja, ihr wisst ja bekanntermaßen, dass ich ein Freund von Passempfängern bin. Deswegen habe ich ja auch zwei Receiver mit aufgenommen.
Wären wir nicht drauf gekommen.
Und zwar ist das einmal jemand, den wir am Wochenende sehen werden. Und das ist Chris Olave von den Saints, der 9 Catches für 147 Yards hatte und so ein bisschen davon profitiert und vielleicht auch davon profitieren kann am Wochenende, wenn Michael Thomas und Jarvis Landry ausfallen sollten. Bei denen sieht es im Moment noch kritisch aus, aber da vielleicht noch ein, zwei Worte gleich mehr zu. Aber Chris Olave scheint sich sehr, sehr gut zurechtzufinden in der NFL und wenn er seine Form bestätigen kann, dann erhärtet das natürlich die These, dass die Saints eines der besten Wide Receiver Trios, wenn nicht das beste Trio der Liga haben.
Ja, jetzt muss nur mal ein Touchdown kommen.
Ja, ein anderer Name, den ich hier noch aufgeschrieben habe und das passt dann so ein bisschen zu deinem Jalen Hurts-Take, ist Devontae Smith. Der nach dem ersten Spiel gegen die Lions, wo er 0 Catches hatte, schon gegen die Vikings relativ gut aussah und das jetzt nochmal verstärkt hat gegen die Commanders mit 8 Catches für 169 Yards und einen Touchdown. Und ja, also was der da für Catches teilweise dabei hatte, das waren, ich glaube, drei tiefe Pässe, wo er den Gegenspieler quasi gemost hat den Ball über ihm drüber gefangen hat bei dem Contest-Catch, das war schon sehr, sehr absurd. Und daher auf jeden Fall eine verdiente Ernennung in meine positiven Bemerkungen des Spieltags. Die Jaguars habe ich hier positiv mit aufgenommen. Die scheinen sich sehr, sehr gut zurechtzufinden mit Trevor Lawrence, der auch die letzten beiden Wochen gut ausgesehen hat. Und dann noch eine ja, spaßige positive Bemerkung. Das ist Dan Orlovsky, der sich endlich von seinem Meme befreien konnte, aufgrund einer Tatsache, die bei mir gleich noch bei den Negativ-Highlights folgen wird.
Ja, und wahrscheinlich auch noch, wenn ich die Broncos analysiere
Das
nachher.
wahrscheinlich auch, ja.
Positiv, habe vieles schon gesagt, was ich hatte. Jacoby Brissett habe ich aufgeschrieben, den George Pickens Catch, die Jaguars. Dann Tom, ich muss es leider nennen, der Panthers-Sieg. Den muss ich leider hier mit reinbringen an der Stelle. Panthers haben ihr erstes Spiel gewonnen, das muss man lobend erwähnen. Und ich habe noch, dass die Colts einen Bounceback-Sieg geschafft haben. Ich denke mal, da hätten die wenigsten mit gerechnet gegen Kansas City. Und ich habe den anderen Top-Runner des Wochenendes, nämlich Khalil Herbert, der von den Chicago Bears mir auch 30 Punkte in Fantasy beschert hat, weil ich ihn aufgestellt habe im Vergleich zu anderen Leuten hier in diesem Podcast. Liebe Grüße an Finn.
Halte ich jetzt nämlich bedeckt an der Stelle. Habe ich trotzdem gewonnen, meine Spiele bei Fantasy.
Na, dann ist ja gut.
In all Ligen, in denen ich vertreten bin an diesem Wochenende, habe ich einen Sieg gefeiert.
Aber das Bemerkenswerte bei Khalil Herberts Leistung ist, er hatte, meine ich, 137 Yards, die er erlaufen hat. Und davon waren 132 nach Kontakt. Also das ist schon echt stark. So, dann kommen wir nochmal zu den Negativsachen. Und dann würde ich einfach wieder nach Köln erstmal übergeben.
Ja, diesmal nehme ich euch auch nicht so viel weg. Ich habe nur drei Sachen. Zwei davon sind Teams. Das erste, tut mir leid, Tim, wir müssen über die Broncos bei den negativen Punkten reden. Diese
Vollkommen
Broncos-Offense,
okay.
die sieht, ja, ist ja auch einfach so, das ist einfach verdient, dass man darüber gerade redet. Diese Broncos-Offense sieht nicht gut aus. Die Defense ist natürlich wirklich, die ist krass, die ist super gut. Aber diese Offense, da läuft nichts zusammen. Und Russell Wilson sieht nicht aus wie Russell Wilson. Da haben wir vorhin auch schon mal drüber gesprochen, wir beiden. Aber ich bin mir sicher, dass in dieser Qualität irgendwann halt, oder mit diesem Kader halt, irgendwann halt vielleicht der Schalter umgelegt wird. Aber im Moment muss man sagen, Russell Wilson ist nicht mehr Russell Wilson. Und ich glaube halt, dass es irgendwann wieder so sein kann. Dann müssen wir über die Chargers reden, habe ich vorhin schon angesprochen. Ich glaube, dass man mit der Verletzung von Justin Herbert falsch umgeht. Ich hätte ihn wahrscheinlich gar nicht spielen lassen. Ist also meiner Meinung nach Blödsinn gewesen, ihn aufs Feld zu schicken vom ganzen Team. Also der sah nicht fit aus, ein bisschen unrund, und das hat man dann auch im Ergebnis wieder gesehen. Und mein drittes Ding, Baker, 12 Pässe angebracht von 25 für 170 Yards. Das ist halt nicht gut, aber auch nicht uns miserabel, aber trotzdem sieht er einfach nicht gut aus, kommt noch nicht mit dieser Offense so richtig zurecht. Und ich finde einfach, dass die Saints sich selber geschlagen haben. Die Panthers haben jetzt, natürlich, die haben das Spiel gewonnen, aber die Saints haben sich selber geschlagen. Der Fumble, dann haben sie schon mal wieder 3 Punkte geschenkt, und ach, da waren so viele Situationen bei, wo die Saints wirklich unglücklich agiert haben und wirklich einen ganz, ganz unglücklichen Spielverlauf hatten. Und deswegen, ich glaube, Baker muss sich da noch ein bisschen steigern. Die Panthers haben durch diesen Sieg natürlich jetzt erstmal wieder Anschluss gefunden, mussten sie natürlich auch, aber ja, das waren meine 3 Negativpunkte.
Ja, an deinen Chargers Take kann ich direkt anknüpfen. Ich habe ja letzte Woche schon Brandon Staley bei den Negativerwähnungen gehabt, und den habe ich einfach gleich stehen lassen. Ich weiß nicht, auf der PK nach dem Spiel wurde er auch danach befragt, glaube ich, warum Justin Herbert gespielt hat. Und da hat er irgendwie sowas gesagt wie, ja, Herbert hatte Bock, mit seinen Teamkollegen auf dem Platz zu stehen. Und ja, also das ist halt natürlich eine Aussage, das kann man so nicht vertreten. Wenn du als Trainer oder beziehungsweise als Trainer hast du natürlich auch eine Verantwortungsfunktion gegenüber deinen Spielern etc. Und wenn du halt einen Quarterback da hast, der offensichtlich verletzt ist und der offensichtlich seine Leistung nicht abrufen kann, dann musst du halt als Trainer auch dann dementsprechend einschreiten. Und nur weil er vielleicht, wenn er fit ist, der bessere Quarterback ist, ihn dann auf dem Platz zu lassen, weil du als Trainer dein eigenes Ego über das Verletzungswohl deiner Spieler stellst, dann ist das auf der einen Seite natürlich dämlich, auf der anderen Seite vielleicht auch ein Zeichen von mangelnder Führung, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier etwas, was so nicht sein sollte. Dann der Negativpunkt, auf den ich eben schon angeteased habe, ist Jimmy Garoppolo, der nach seinem vorgewählten Safety, wo er durch seine eigene Endzone spaziert ist und hinten rausgelaufen ist, ist das neue Meme und hat jetzt Dan Orlovsky damit so ein bisschen abgelöst, was ich eben gesagt habe, Dan Orlovsky, dem ist das vor ein paar Jahren nochmal passiert, der das gefeiert hat, dass das passiert ist.
Ordentlich auf Twitter.
Ordentlich. Und die dritte Negativerwähnung hier bei mir sind die Dolphins Special Teams, beziehungsweise das Dolphins Special Teams, nach dem sogenannten Butt Punt. Und das ist auch eine Szene, die wird in den kommenden Jahren noch Meme-Potenzial haben. Und ich glaube, da werden sich die Dolphins Special Teams, die daran beteiligt sind, auch in einigen Jahren noch für rechtfertigen müssen.
Definitiv werden sie das müssen. Das Chargers Coaching habe ich auch, da habt ihr alles zu gesagt. Da brauche ich, denke ich mal, nichts zu sagen. Ich habe noch die Las Vegas Raiders, die jetzt 0-3 gestartet sind mit dem Geld, was in der Offseason da ausgegeben wurde. Da muss man einfach eigentlich mehr erwarten. Und auch wie das Spiel verloren wurde gegen die Titans, dass dann nicht versucht wurde, hier, jetzt fällt mir schon wieder der Name, Devontae Adams zu treffen. Ich habe da irgendwie Amnesie, was Devontae Adams Namen betrifft. Letzte Woche auch schon. Ich habe noch die Cardinals negativ. Das war auch wieder nichts, fand ich persönlich, gegen die Rams. Du lagst bis kurz vor Ende 27-9 zurück. Hast dann noch 3 Punkte gemacht. Aber auch da, die müssten viel weiter sein, finde ich, als Franchise. Als das sie sind. Und ich habe noch die Chiefs Offense, die bei den Colts nicht in der Lage war, mehr als 17 Punkte zu machen. Das war halt auch echt schwach. Gut. Dann kommen wir mal zu der Rückblick auf unsere Teams. Finn, magst du mal anfangen mit den Vikings?
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, kann ich gerne machen. Also, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was die Vikings angeht, weil es war natürlich gegen die Lions ein durchwachsenes Spiel, was am Ende gut ausgegangen ist. Wir machen natürlich hier, oder ihr vor allem, macht ja auch immer ein bisschen Witze über die Lions und die Vikings. Aber man muss halt sagen, dass die Lions mittlerweile nicht mehr zum Lachen sind. Die sind halt ein ernstzunehmender Gegner, der das den Vikings sehr, sehr schwer gemacht hat. Und tatsächlich auch, wo es lange danach aussah, dass die Vikings das Spiel verlieren. Am Ende muss man dann aber sagen, dass die Vikings gerade im vierten Viertel das gezeigt haben, was man eigentlich von ihnen auch durchgängig erwartet. Da hat die Defense mal standgehalten, da hat die Offense produziert, da muss man dann auch natürlich dazu sagen, dass die Coaching-Entscheidungen bei den Lions an ein, zwei Stellen ein bisschen fragwürdig sind, oder fragwürdig waren, besser gesagt. Gerade beim letzten Drive von den Lions, als die das Field Goal genommen haben bei 4. und 4, glaube ich, wo dann das Field Goal verschossen wurde, muss man im Nachhinein wahrscheinlich sagen, dass sie dafür hätten gehen sollen, weil die sind ja, ich glaube, das ganze Spiel eigentlich für die vierten Versuche gegangen, hatten am Ende auch eine sehr, sehr gute Quote, was das angeht. Und das hat den Vikings dann eben am Ende noch erlaubt, das Spiel zu drehen. Und was jetzt detaillierte Leute, Matchups, was das angeht, da kann ich vielleicht gleich zu den Vikings gegen die Saints noch ein bisschen was sagen. Aber alles in allem ist das halt ein Spiel, was du gewonnen hast, und in ein paar Wochen fragt dich auch keiner mehr, wie du es gewonnen hast. Und man redet ja immer viel darüber, dass Teams, die was erreichen wollen, dass die auch solche Spiele gewinnen sollen. Das hat bei den Vikings die letzten Jahre oftmals gefehlt, dass sie solche Spiele gewinnen. Und ich habe auch gestern ein Set gesehen, dass das das erste Mal seit 1979 oder so war, dass die Vikings in einem Spiel zweimal mit 10 Punkten zurückgelegen haben und das Spiel gewonnen haben. Und das sind dann solche Sachen, die machen Mut.
Ja, war ja das erwartet schwere Spiel, ne? Haben wir ja so prognostiziert. Und als 0-14 stand, habe ich natürlich bei uns erst einmal in der Gruppe was reingeschickt und habe natürlich gehofft, dass das so durchgezogen wird. Aber schade war's. Aber war halt das Spiel, wie wir es genau so erwartet haben, ne?
Hochmut kommt vor dem Fall.
So. Soll ich dann direkt weitermachen mit dem nächsten Slot?
Mach gerne weiter, Tom.
Ja, genau. Dann sind wir nämlich bei den Green Bay Packers, die bei den Tampa Bay Buccaneers gespielt haben, im späten Slot. Und die Packers gewinnen das Spiel mit 14-12. Das Spiel ging echt super los. Die Buccaneers hatten eigentlich erstmal den Ballbesitz, sind ganz solide übers Feld marschiert, haben Field Goal gekickt von 45 Yards. Und dann kamen die ersten beiden Packers Drives. Für zwei Touchdowns, der erste auf Romeo Doubs, der sowieso ein super geiles Spiel hatte, ersten Touchdown gefangen diese Saison, also als Rookie, und 8 Catches und ja, wirklich ein super gutes Spiel gehabt. Wir haben es ja vor der Saison schon ein paar Mal öfter gesagt, dass man ein Auge haben sollte auf Romeo Doubs, und das hat er an diesem Spiel auf jeden Fall deutlich gezeigt. Mehr Catches und mehr Yards als Alan Lazard. Und auch als Randall Cobb, also der war jetzt wirklich an diesem Spieltag die erste Anspielstation von Aaron Rodgers. Der zweite Touchdown ging dann auf Alan Lazard, dann war man 14-3 in Führung zur Halbzeit, und nach der Halbzeit ist das ganze Spiel dann irgendwie total gekippt. Der dritte Drive war zwar noch in der ersten Hälfte, da waren die Packers wieder vor der Goal-Line und Aaron Jones fummelt den Ball, ich glaube, 2 oder 3 Yards vor der Goal-Line. Und da ist es halt wirklich dann komplett gekippt. Die Packers haben nichts mehr hinbekommen. Die nächsten Drives waren dann nach dem Fumble dann, der ging aus mit einem Punt, Interception und dann nochmal 4 Punts. Also Pat O'Donnell als Punter muss man hier auch nochmal echt positiv erwähnen. Der hat 5 Punts innerhalb der 20-Yard-Linie geschossen und einen sogar genau bis auf die 1. Der hat wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Also generell die Special Teams von den Packers, die nachher auch den Onside-Kick recovered haben, gutes Spiel gemacht. Warum komme ich auf den Onside-Kick zu sprechen? Die Buccaneers haben das Spiel nochmal ziemlich eng gemacht. Ryan Sukkop hat nochmal verkürzt auf 14-6 mit einem Field Goal und dann 14 Sekunden vor Schluss Touchdown-Pass von Tom Brady, ein Yard-Pass auf Russell Gage. Dann stand es 14-12. Dann kam die Two-Point-Conversion von 2 Yards logischerweise weit weg. Dann Delay of Game, weil die Buccaneers den Snap nicht innerhalb der Zeit hinbekommen haben. Das heißt, Two-Point-Conversion von der 7-Yard-Linie. Tom Brady versucht den Ball in die Endzone zu passen. War auch ein ziemlich guter Wurf, aber Devondre Campbell kommt mit der Hand dran, deflectet den Ball in die Luft und der Ball wird incomplete. Das heißt, die Packers haben eine große Chance, das Spiel zu gewinnen. Buccaneers Onside-Kick, Packers recovern und das Spiel ist gewonnen. Man muss sagen, defensive Schlacht, vor allem in der zweiten Halbzeit. Packers Offensive noch ein bisschen unrund. Die erste Halbzeit, da kann man auf jeden Fall sehr gut drauf aufbauen. Aber die Defense ist da, die Defense steht gut. Und man hat bei den Buccaneers, ich sag mal, Tom Brady ist nicht so drin wie die letzten Jahre. Das war bis jetzt noch keine MVP-like Performance. Und diese Packers-Defense, die macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Und auch gut zu sehen, David Bakhtiari ist wieder da, hat viel gespielt, ich guck mal eben kurz seinen Snap-Count nach, der müsste ziemlich hoch sein. 56% für einen Spieler, der das erste Mal wieder spielt, ist das ziemlich gut. Die restliche Zeit hat dann Josiah Neiman gespielt, was natürlich ein bisschen Bauchschmerzen macht. Jay Alexander hat sich verletzt, hat nur 6 Snaps gespielt im ganzen Spiel, hat irgendwas mit der Leiste. Dafür wird dann Kayshawn Nixon spielen, im nächsten Spiel gehe ich mal ganz stark von aus. Und ansonsten, wir haben es erwartet, das Spiel genauso, dass es eng bleibt, dass es ein Low-Score-Game bleibt, dass es von den Defenses geprägt sein wird, dass die Bucks ein bisschen mehr Schwierigkeiten kriegen, weil sie keine Receiver haben werden. Und genauso ist es eingetroffen und genauso ein Spiel muss man dann genauso gewinnen. Und deswegen bin ich sehr, sehr zufrieden, dass man da einen Auswärtssieg in Tampa Bay geholt hat.
Gut, dann mache ich mal weiter mit den Broncos. Oh, jetzt ist hier mein Lautsprecher angegangen. Die Broncos, ja, was soll ich sagen? Gewonnen. Das ist erstmal das Wichtigste unterm Schnitt. Nicht schön gewonnen, überhaupt nicht schön gewonnen. Am Ende 11-10. Auch ein sehr interessanter Score, muss man sagen. Ja, Butter bei die Fische, die Offense war echt schwach. Also ich habe das auch getwittert, ich hatte zwischendurch Vibes an das Spiel, wo die Broncos mit Kendall Hinton als Quarterback spielen mussten, weil so der ganze Quarterback-Raum mit Corona verseucht war. Und im Endeffekt da gar nichts ging gegen die Saints damals, weil das halt ein Receiver ist, der Quarterback gespielt hat. Und so habe ich mich hier aber auch gefühlt, wenn ich ehrlich bin. So, und das Ingame-Coaching von Hackett, das war besser. Da hat er sich ja auch Hilfe geholt unter der Woche. Also das muss man ja auch honorieren dann irgendwie, dass es dann auch funktioniert hat. Aber ich frage mich, ich fühle mich so ein bisschen wie Finn letztes Jahr mit den Vikings. Immer nur Kurzpass bei Dritten und Lang. Da kannst du halt auch keine First Downs machen.
Wenn deine Taktik darauf basiert, Run, Run, Pass, Punt und das halt zu 75% des Spiels, dann ist das erstmal keine gute Voraussetzung, um ein Spiel oder um viele Punkte zu machen, sagen wir so. Gewonnen haben sie ja trotzdem.
Ja, bei Denver waren das safe 80-90% diese Taktik. Also, das ging ja gar nicht. Und auch Javonte Williams wird bisher gar nicht gefüttert. Wilson war echt schwach und die O-Line auch. Also, das alles im allem war das echt ein schwaches Spiel offensiv. Und das Problem ist, ich sitze jetzt hier schon 3 Wochen und sage das. Und das macht mir echt Bauchschmerzen, wenn du halt durchschnittlich 14 Punkte pro Spiel machst und dabei unter anderem gegen die Seahawks und gegen die Texans spielst. Also das geht nicht. Wenigstens gibt es Lichtblicke. Und dann muss man als erstes die Defense nennen. Die war wirklich bockstark am Montag. Also Randy Gregory und Bradley Chubb hatten ihr Breakout-Spiel, würde ich sagen. Auch die DBs waren wirklich stark ohne Justin Simmons. Und auch Josie Jewell als Linebacker, da hat man gleich gemerkt, dass der wichtig ist. Und das hat halt dazu geführt, dass Deebo Samuel und George Kittle halt einfach Non-Faktor waren. Und das muss man schon honorieren. Und die Defense hat mit einem Safety, einer Interception und einem Fumble den Sieg mehr oder weniger klar gemacht. Und auch das Special Team war wirklich gut. Wir haben ja schon über den Safety geredet von Jimmy Garoppolo. Und ohne den Punt, der da vorausgegangen war, die zwei, wäre das nicht möglich gewesen, diesen Safety zu machen. Obwohl ich auch sage, dass der Safety mich ärgert, weil eigentlich wäre das ja fast ein Pick 6 gewesen. Von Bradley Chubb in dem Fall. Weil Jimmy Garoppolo den Ball auch noch weggeworfen hat. So, also alles in allem mehr Bauchschmerzen, als ich es haben sollte bei 2-1 Record. Aber ich klammer mich so ein bisschen gerade an, Sieg ist ein Sieg.
Das ist ja am Ende des Tages auch was zählt.
Ja, also wenn wir jetzt jedes Spiel 11-10 gewinnen, da wehre ich mich auch nicht. Gut, dann kommen wir mal zum News-Segment. Und als erstes lese ich erstmal ein paar Verletzungen vor. Ich denke mal, wir brauchen jetzt nicht jeden Podcast auf jede Verletzung eingehen. Ist es eigentlich, der Tonus ist ja immer gleich. Es ist bitter für das Team und es ist schwer zu ersetzen. Verletzungen werden halt jede Woche passieren, deswegen würde ich jetzt einfach dir einfach kurz vorstellen. Also ausfallen wird Mac Jones, Quarterback von New England, für mehrere Wochen mit einer Knöchelverletzung. Ebenfalls Saison aus hat Micah Hyde, der Safety der Buffalo Bills, mit einer Nackenverletzung, ist auf Injured Reserve gesetzt worden. Und damit ist seine Saison mehr oder weniger vorbei. Trent Williams, der Left Tackle der 49ers, wird 4 bis 6 Wochen ausfallen, auch mit einer Knöchelverletzung. Und Rashawn Slater, der Left Tackle der Los Angeles Chargers, wird mit einem Bizeps-Sehnenriss ausfallen. Und das auch für die komplette Saison. Also auch hier ein sehr bitterer Ausfall für die Chargers in dem Fall. Die erste große News, die dann gestern aufkam, ist, dass der Pro Bowl-Geschichte ist. Dafür hat sich die NFL was Neues überlegt. Und das könnt ihr gerne jetzt mal kurz vorstellen.
Ja, also so hundertprozentig habe ich das jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht verfolgt, aber das, was die großen News erstmal sind, ist, dass das Spiel, was ja oftmals auch kritisiert wurde, zu Recht, weil es halt einfach langweilig war, dass das abgesetzt wird und dass dafür Flag Football gespielt werden soll. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwelche nähere Details schon zu rausgekommen sind. Und die Skill-Challenges, die sollen, glaube ich, ein bisschen ausgeweitet werden. Und das tendenziell finde ich erstmal gut, weil die Skill-Challenges eigentlich immer ganz lustig anzugucken sind, auch immer ganz cool eigentlich sind. Und da haben die Spieler auch, glaube ich, Spaß dran. Und ja, wie schon gerade angesprochen, das Spiel, das war im Endeffekt ja, unnötig, das hat keiner geguckt. Und ich glaube, dass wenn die jetzt Flag-Football einführen, dass das vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit generiert vielleicht, weil ja, wenn du halt Football spielst, du darfst nicht tackeln etc. pp., dann ist das halt alles zweckentfremdet und bei Flag Football weiß man dann ja, worauf man sich einlässt, dass da nicht getackelt wird. Da bin ich mal gespannt, wie das dann angenommen wird, aber tendenziell finde ich erstmal, dass es positive Neuigkeiten sind.
Ja, sehe ich genauso. Also wir haben da ja schon vor der Saison drüber gesprochen, als es die ersten Gerüchte gab und da war da der allgemeine Tenor bei uns ja sowieso so, dass wir das Spiel unnötig finden. Flag Football ist da, glaube ich, eine ziemlich gute Alternative, ja, weil man weiß, wie Flag Football gespielt wird und das andere quasi sowieso schon Flag Football war, bloß halt nicht offiziell. Und ja, diese Skill Challenges, die fanden wir, oder haben wir auch schon gesagt, dass das halt wirklich meistens richtig, richtig coole Sachen sind und wenn das noch ein bisschen ausgeweitet wird, ich glaube, das kann der NFL auf jeden Fall nicht schaden.
Das ist richtig. Bin auch der Meinung, dass der Pro Bowl in seiner ursprünglichen Form langweilig war. Also ich fand halt auch immer, man hat den Sport gespielt, ohne den Sport zu bespielen. Also wenn da klar wird, was ich meine. Weil Football ohne Tackeln ist kein Football für mich. Dann kann man es auch gleich sein, ganz sein lassen. Und im Endeffekt ist Flag Football, finde ich, auch super interessant, weil das ist viel athletischer, viel schneller. Und das wird wahrscheinlich auch zu einem vielen Punkten führen. Und zu einem ganz interessanten Spiel. Also es wird generell interessant sein zu sehen, wie die Footballspieler sich mit Flag Football auseinandersetzen. Und sehr lustig finde ich ja den Vorschlag von Jason Kelce. Ich weiß nicht, ob ihr oder die Zuhörer das gesehen haben. Das war auch bei RAN.de tatsächlich. Jason Kelce, der Center der Philadelphia Eagles, hat vorgeschlagen, dass man ein Hotdog-Wettessen machen kann. Als eins der Minigames. Weil er meinte, das ist mal was, was den O-Linern hilft. Oder wo die O-Liner mal gewinnen können. Also ich werde das ziemlich lustig finden. Ich würde es mir angucken.
Was glaubst du, wer gewinnen würde?
Ich würde Vita Vea in den Ring werfen.
Krass, genau denselben habe ich gerade auch gedacht, irgendwie.
Sonst fällt mir jetzt gerade aber auch kein großer, kräftiger Nose-Tackle ein.
Akeem Hicks.
Akiem Hicks, ja, das wäre eine Möglichkeit.
Akiem Hicks, ja,
Auf jeden
stimmt.
Fall. Also da gibt es einige Kandidaten, die da auf jeden Fall Möglichkeiten hätten, das zu gewinnen. Wäre auf jeden Fall. Und was ich gerne hätte, wäre O und D-Liner fangen Punts. Das
Jo.
ist, finde ich, immer ein Highlight
Sowieso solche
der
Sachen einfach.
Offseason. Und das würde ich zu gern sehen als Minigame.
Ja.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Gut. Dann die nächste News, die ich auch, denke ich mal, einfach nur kurz vorstellen muss. Wenn ihr da was zu sagen wollt, dann macht es ruhig. Aber Apple Music hat ja jetzt die Halftime-Show beim Super Bowl. Also die haben sich die Rechte dafür gesichert und das wurde jetzt auch vorgestellt, wer als erster Show-Act in der Ära der Apple Music Halftime-Show auftreten wird. Und das ist niemand anderes als Rihanna. Grundsätzlich weiß nicht, ob man da jetzt groß was zu sagen muss. Ich gucke den Super Bowl eigentlich immer eher für das Spiel und weniger für den Show-Act. Der ist halt mehr so drumherum, aber weiß nicht. Wollt ihr dazu was sagen, kurz zu Rihanna?
Ja, also ich glaube, das ist keine verkehrte Wahl, ne? Ist ja ziemlich im Mainstream so. Ich glaube, dass die in jedem Land gut ankommt und deswegen ist es eigentlich keine verkehrte Wahl. Ich glaube, global gesehen halt ein Topstar und ja, ich glaube, da ist man auf der sicheren Seite mit Rihanna.
Also wir haben auch, ich habe mit Tim da schon mal drüber gesprochen gehabt. Tim fand das jetzt eher nicht so gut, wenn man das, glaube ich, mal so sagen darf.
Kann man so sagen, alles gut.
Ich persönlich glaube, Rihanna ist auch, wie du schon sagst, eine ganz gute Wahl. Rihanna hat ein paar ganz gute Lieder. Also ein paar ist viele ganz gute Lieder. Und ich glaube, das könnte so ähnlich in die Richtung gehen wie vielleicht Lady Gaga vor ein paar Jahren.
Ich glaube, man muss das nochmal kurz erklären, was mich da jetzt so dran stört. Weil das ist gar nicht wirklich, es geht nicht gegen Rihanna. Ich finde auch, ich gebe dir vollkommen recht, Rihanna ist eine interessante Künstlerin mit vielen guten Hits. Ich fand es nur cool, dass sie letztes Jahr mal weggegangen sind von diesem absoluten Radio-Musik-Mainstream-Style. Und fand es halt cool, dass sie mal in eine andere Richtung halt gegangen sind. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass sich der Trend so fortsetzt, dass jetzt vielleicht auch mal sowas kommt wie Metallica. Das wäre zum Beispiel cool gewesen. Irgendwie sowas in die Richtung. Oder Red Hot Chili Peppers kann man vielleicht auch nennen. Und irgendwie finde ich es jetzt schade, dass sie dann jetzt wieder so in diese Popmusik zurückgehen. Aber vielleicht wird es ja trotzdem ganz cool. So. Also ich würde das jetzt nicht leugnen, dass es mich auch unterhalten kann. Eine andere News, die nicht so schön ist, ist der Autounfall von Miles Garrett gestern. Der wohl einen so heftigen Autounfall gehabt haben soll, nach auf dem Rückweg vom Training, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Aber er schwebt wohl nicht in Lebensgefahr. Das ist so das, was aus den Medien rausgeschwappt ist. Ist es auch noch nicht raus, ob er ausfallen wird? Wenn ja, wie lange er ausfallen wird? Aber es ist auf jeden Fall eine beschissene News für ihn und gute Besserung, denke ich mal, kann man an der Stelle aussprechen. Und die letzte News, von der ich noch mal kurz vielleicht eine Einschätzung von euch hören möchte, auch einfach, weil ich mir das vorhin begegnet ist bei Ian Rappaport. Angeblich überlegen die New York Giants, ob sie Kenny Golladay traden sollen. Habt ihr dazu eine Meinung, ob das sinnvoll wäre oder nicht?
Ja, also erstmal wäre es natürlich ein Armutszeugnis für Dave Gettleman, müsste es ja sein, der bei den Giants noch letztes Jahr im Amt war und der dem den dicken Vertrag gegeben hat.
Ja, war Gettleman.
Ich glaube nach wie vor, dass Kenny Golladay, der dieses Jahr, ich glaube, der Receiver ist, der den höchsten Cap-Hit von allen hat. Und das ist natürlich völlig absurd, wenn man bedenkt, was der bisher leistungstechnisch geliefert hat. Ich weiß gar nicht, was der gestern, ob der gestern oder was der da für Stats hatte. Hat auf jeden Fall, glaube ich, einen heftigen Drop, den ich so gesehen habe und performt halt einfach nicht. Null Catches gestern, null Receiving Yards, das ist natürlich eher bedenklich. Die Frage ist halt, was du für ihn bekommst, wer für ihn traden will. Und ja, ich glaube, dass man dann da eine Lösung finden müsste. Wer auch den Vertrag übernehmen will, das ist vielleicht wahrscheinlich auch der erste Punkt. Von daher glaube ich, dass das sich eher schwierig gestalten lässt, was ein Trade von Kenny Golladay angeht.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, aus Giants Sicht würde das Sinn machen, aber wer macht das? Also den Vertrag übernimmt ja keiner. Und ja, ich glaube einfach, dass die Giants da, wenn die da so in die Vergangenheit gucken, ich glaube, das ist der größte Fehler, den die in den letzten Jahren auf jeden Fall gemacht haben. Weil die da so viel Geld mit verpulvern und die Giants haben ordentlich viele Fehler gemacht. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz dicker. Ich glaube einfach, dass du den auf keinen Fall so loswerden wirst. Und ich glaube auch nicht, dass andere Teams da jetzt gerade drauf gucken und denken, ja, Kenny Golladay bei uns, also wir kriegen den wieder hin. Also der hat ja, ich meine, letztes Jahr nicht einen einzigen Touchdown gefangen. Dieses Jahr jetzt auch noch nicht so überragend gespielt. Deswegen, ich glaube, das macht keiner.
Ich würde nicht mal sagen, dass das keiner macht, weil es gibt immer Teams, die denken, ja, wir kriegen das hin, und man vergleicht ja mal den Quarterback vom Gegnerteam mit seinem. Und ich glaube, dass es viele Teams da draußen gibt, die sagen, unser Quarterback ist besser als Daniel Jones. Es war ein beschissener Deal vom vorherigen Regime. Da gebe ich euch völlig recht. Für das neue Regime würde es aber, finde ich, Sinn machen, ihn wegzutraden. Du hast genug Receiving Options. Du hast ja mit Wan'Dale Robinson noch extra einen in der zweiten Runde nochmal geholt. Der auch dann logischerweise Spielzeit sehen soll. Gleichzeitig kannst du es dir nicht erlauben, den Kenny Golladay mit dem Vertrag auf der Bank zu lassen. Deswegen ergibt es, finde ich, für die Giants schon Sinn, ihn wegzutraden. Du machst zumindest ein bisschen Cap Space auf jeden Fall frei. Und du generierst Picks. Und die Giants sind für mich aktuell immer noch im Rebuild. Und da brauchst du Picks. Keine Spieler.
Ich sag mal so, Kenny Golladay an sich, der ist ja jetzt kein schlechter Receiver. Der hat da bei den Lions damals auch 2000-Yard-Saisons, glaube ich, gehabt. Letztes Jahr hatte der 500 Receiving Yards, ist jetzt nicht das, was man da erwartet hat. Bei seinem Vertrag, wie gesagt, 4 Jahre, 72 Millionen oder so, habe ich gerade mal nachgeguckt. Wenn du ihn tradest dieses Jahr, dann ja, savest du dir 13 Millionen und kriegst einen Dead Cap von 8 Millionen. Ich glaube, dass das im Endeffekt dann vielleicht sogar Sinn machen würde. Aber wie gesagt, ja, mir würde jetzt spontan kein Team einfallen, was Kenny Golladay vielleicht gebrauchen könnte und wo irgendein Team sagt, den wollen wir unbedingt haben.
Dazu vielleicht noch. Also es ist ja nicht so, dass sie ihn jetzt morgen wegtraden müssen, sondern sie haben ja Zeit bis in den November rein, bis Woche 9, meine ich. Und so hart das jetzt klingt, aber es werden sich noch ein paar Nummer 1 und 2 Receiver höchstwahrscheinlich bis dahin verletzen. Und dann wird es Teams geben, die einfach diesen Spot gerne gefüllt haben wollen und die dann für ihn traden könnten. Also ich glaube, der Markt könnte schon noch entstehen bis zur Trade-Deadline.
Was bekommt man für den? Vielleicht 5-Runden-Pick, 4-Runden-Pick, wenn es gut läuft.
Vielleicht auch eine dritte oder vierte.
Ja, abwarten.
war Nummer 1 Receiver in Detroit, also kann ich mir gut vorstellen. Kommt darauf an, wie gut du verhandelst, ne? Gut, dann kommen wir zu unseren Top-Spielen. Und das erste Spiel, und ich habe hier schon schön groß stehen auf meinem Zettel, London Calling. Das sind natürlich die Vikings bei, ja, eher bei in Anführungsstrichen, also bei den New Orleans Saints. Finn, fang du doch gerne mal an.
Yes. Ja, also erstmal glaube ich, kann man sagen, dass es ein sehr, sehr offenes Spiel ist, was auf jeden Fall auf Augenhöhe stattfinden sollte, zumindest rein theoretisch gesehen. Was erstmal gute Voraussetzungen für ein interessantes London-Game sein sollten. Wenn ich ehrlich bin, habe ich auch lieber ein spannendes Spiel, als wenn da irgendein Team das Ding easy gewinnen würde. Am Ende würde ich natürlich trotzdem den Vikings-Sieg bevorzugen, das steht völlig außer Frage. Ich hoffe, dass Jefferson wieder ein besseres Spiel haben wird, als es zuletzt gegen die Lions und gegen die Eagles der Fall war. Wobei man da natürlich auch dazu sagen muss, dass gerade gegen die Lions Jefferson sehr, sehr oft gedoubled bzw. sogar getrippelteamed geworden ist. Was natürlich trotzdem nicht heißt, dass Jefferson da jetzt nicht seine beste Performance abgeliefert hat. Ich hoffe persönlich, dass gegen die Saints er ziemlich viele 1 gegen 1 Matchups gegen Marshawn Lattimore sehen wird, was ihm persönlich vielleicht dann sogar zugute kommt, dass er da in dem Fall überlegen sein könnte, als wenn er wieder gedoubleteamt wird. Sollte er trotzdem weiter gedoubleteamt werden, dann sollte das zumindest in der Theorie natürlich dafür sorgen, dass die anderen Receiver, Thielen, KJ Osborne und Irv Smith, dass die so ein bisschen hervorkriechen und dann ihre Freiräume bekommen. Das hat gegen die Lions zu Beginn nicht so gut funktioniert. Gegen Ende hin hat es dann doch besser funktioniert, was natürlich auch dann da eines der Mittel war, warum die Vikings das Spiel noch gewonnen haben. Der letzte Drive gerade über KJ Osborne sah sehr, sehr gut aus. Das hatte auch damit zu tun, dass die halt ihre Aufmerksamkeit sehr, sehr viel auf Jefferson generiert haben. Dalvin Cook, der ist noch fraglich, ob der spielen kann. Der hatte sich ja gegen die Lions die Schulter auch ausgekugelt. Ist allerdings so bei dem, dass der da sehr, sehr anfällig für ist, in der Vergangenheit sich schon oftmals die Schulter ausgekugelt hat, weil er da irgendwie einen Labrum gerissen hat. Ich weiß nicht, medizinisch, glaube ich, ist der Labrum, habe ich eben gegoogelt, so ähnlich zu vergleichen wie mit dem Meniskus im Knie, der so ein bisschen für die Stabilität auch da sorgt, und das ist eben nicht operiert bei dem und deswegen anfällig. Das ist letzte Saison aber auch schon vorgekommen. Und eine Woche später hat er mit einer Schiene gespielt und das ist wohl auch der anvisierte Plan bei ihm diese Woche. Das erstmal auf der offensiven Seite. Da kann man noch dazu sagen, dass es auch wichtig wird, dass die Vikings nicht so viel Pressure zulassen auf Kirk Cousins. Das ist immer eines der Faktoren. Die O-Line sieht aber tatsächlich verbessert aus, muss man sagen. Gerade die Tackles sehen sehr, sehr stark aus. Laut PFF besitzen die Vikings nämlich auch den zweitbesten Tackle der Liga mit Christian Derisor, der eine 89,4 hat, was sehr, sehr gut ist. Und ja, defensiv bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie die das machen. Die letzten beiden Spiele, gerade erste Halbzeit, sahen schlecht aus vor der Defense. Auch gegen die Lions hatte ich nicht das Gefühl, dass da irgendwas geht. Gegen Ende hin, gerade in der zweiten Halbzeit, ist es dann ein bisschen besser geworden. Bei den Saints, ich habe eben schon mal die Receiver angesprochen, Michael Thomas und Jarvis Landry, bei denen ist noch ein Fragezeichen, ob die spielen können oder nicht. Das wäre natürlich ein herber Verlust für die und das wird den Vikings natürlich entgegenkommen. Gerade weil auch die Cornerbacks ja nicht so tief aussehen bei den Vikings. Von daher könnte das eines der Faktoren werden. Und was natürlich wichtig ist, wird, dass du Pressure auf Jameis Winston generieren kannst. Da muss man auch sagen, dass Danielle Hunter und Za'Darius Smith in den letzten beiden Wochen nicht so gut ausgesehen haben, was Pressures angeht. Aber da besteht ja dennoch Hoffnung, dass das irgendwann wieder besser wird, weil das sind Leute, die haben das in der Vergangenheit schon gezeigt, dass sie es können. Und ja, das wird sehr, sehr wichtig, glaube ich.
Du wolltest noch was zu den Saints, zu den Receivern sagen, wie es da aussieht mit Verletzungen. Wie sieht's da aus, Fam?
Ja, habe ich gerade gesagt tatsächlich. Da steht auch ein Fragezeichen über den Personal. Da muss man abwarten. Kann sein, dass die beiden nicht spielen, kann sein, dass die beiden am Ende spielen. Das muss man noch im Auge behalten, die nächsten 2, 3 Tage. Aber wie gesagt, wenn die beiden ausfallen sollten, wäre das natürlich für die Vikings jetzt nicht negativ zu bewerten. Aber dennoch wünsche ich natürlich keinem eine Verletzung. Das ist ja auch, denke ich, ganz klar.
Genau darauf wollte ich nämlich hinaus, weil für mich sind das, glaube ich, die wichtigsten Personalien für das gesamte Spiel. Weil ich glaube, wenn die beiden nicht dabei sein sollten, also wir reden hier von Michael Thomas und Jarvis Landry, wenn die beiden nicht dabei sein sollten, dann würde das für mich nach einem relativ, ich sag mal, relativ klareren Spiel aussehen für die Vikings, als es jetzt ist. Weil dieses Receiver-Trio ist ja schon, wenn man das so sieht, mit den beiden und Chris Olave, eins der besten in der gesamten NFL. Du hast fast immer eine Option frei für James Winston, einen Ball anzubringen, weil alle drei immer die Fähigkeit besitzen, sich freizulaufen, Separation zu kreieren. Und wenn du dann nur noch Chris Olave von den Leuten hast, dann sieht es natürlich schon mal deutlich schlechter aus, obwohl Winston und Olave ein relativ gutes Fit zusammen sind. Für mich ist das, glaube ich, aber dennoch die wichtigste Komponente im ganzen Spiel. Wenn die drei fit sind, dann ist das für mich ein sehr, sehr enges Spiel, was wahrscheinlich wieder sehr, sehr spät entschieden sein wird, wie letzte Woche auch schon. Und ich glaube, dass du hast deinen Tipp noch nicht abgegeben, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass du für die Vikings tippst, logischerweise. Ich bin auch bei den Vikings, auch wenn die drei dabei sind. Dennoch ist, glaube ich, ziemlich wichtig für die Saints, dass sie eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen, dass alle drei oder zumindest zwei davon fit sind. Ich gehe davon aus, dass alle spielen können. Ich hoffe es zumindest, gerade für das Spiel, weil das ein sehr, sehr interessantes Spiel ist. Und ich gehe ganz, ganz knapp mit den Vikings.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, du, die erste Sache, die ich hier stehen habe auf dem Zettel, das ist ein kleiner Gruß an eine gemeinsame Freundin von uns, an die liebe Jule, nämlich ob Justin Jefferson singen kann. Das hat sie sich nämlich gefragt letztens auf einem gemeinsamen Trip. Und ja, ich finde, beide waren nicht überzeugend zuletzt in der letzten Woche. Das Momentum ist aber in meinen Augen ganz klar bei Minnesota. Ich bin gespannt, ob die Vikings Justin Jefferson wieder mehr involviert bekommen. Ich bin gespannt, ob die Saints es schaffen, ihre Offense generell mehr Firepower dahinter zu packen. Ich bin auch gespannt, wie die Saints Defensive Backs mit dem Receiving Core der Vikings umgehen können, ob die da neutralisieren schaffen können. Das wird für mich eins der Key-Matchups. Und ich glaube, dass auf beiden Seiten das Duell O gegen D-Line ganz entscheidend sein wird in diesem Spiel. Ich habe auch zu Finn im Vorhinein gesagt, ich finde, dass Jameis Winston eigentlich ein sehr guter Quarterback ist, wenn er Ruhe hat. Aber wenn man ihm Druck macht, ist er einer der schlechtesten der Liga in meinen Augen. Und das wird deswegen ganz entscheidend sein für mich, ob die O-Line der Saints, die gegen die Vikings doch eigentlich auch gute D-Line da was ausrichten kann. Ich tippe aber trotzdem am Ende auf die Vikings.
Wir sind uns selten so einig bei den Vikings wie in den letzten 3 Wochen, glaube ich, gewesen.
Ja, das ist dann manchmal so.
Und auch, dass ihr für die Vikings tippt, das haben wir auch selten so erlebt tatsächlich. Aber finde ich gut.
Ich glaube, Tom ist da zweimal einfach nur aus der Reihe gefallen. Einmal erwartbar mit den Packers und einmal hat er auf die Eagles getippt. Was ja im Nachhinein dann nicht so ein falscher Tipp war, muss man ja auch sagen.
Das ist richtig, ja.
Speaking of which, wenn wir schon bei den Philadelphia Eagles sind, dann gehen wir doch gleich zum nächsten Spiel. Und das ist das Duell der Philadelphia Eagles gegen die Jacksonville Jaguars. Auch hier gerne erstmal eure Einschätzung.
Ja, kann ich gerne mit anfangen. Ich glaube generell, dass viele die Jacksonville Jaguars vor der Saison glasklar unterschätzt haben. Dazu zähle ich auch uns drei. Trevor Lawrence sieht aus wie, ich weiß nicht, ob man das schon First Overall Pick nennen kann, aber das sieht auf jeden Fall aus wie, wie man sich von ihm erwartet hat, dass es mal endlich losgeht bei ihm. Findet seine Receiver gut. Christian Kirk spielt besser, als ich gedacht habe. Leider. Hab diese Woche nämlich schon wieder im Fantasy verloren. Auch dank Christian Kirk, der kurz vor Ende mir dann noch einmal einen Touchdown reingedrückt hat, dass ich dann noch ganz, ganz knapp verloren habe. Travis Etienne noch nicht so da, wie ich es erhofft habe. Aber dennoch, ich glaube, die Jaguars sehen auf beiden Seiten des Balls besser aus als erwartet. Die O-Line ist okay. Hat aber gegen die Chargers kaum was zugelassen. Das war schon ziemlich gut. Josh Allen, wie immer, der beste Spieler in der Defensive bei den Jaguars. Und wenn man auf die Eagles guckt, ich glaube, da gibt es keine Stelle, wo ich jetzt, sage ich mal, schlecht drüber reden könnte. Darius Slay, super Saison bis jetzt, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Jalen Hurts habe ich vorhin positiv genannt. Die Line spielt gut, Kelsey ist wie immer sehr gut, Devonta Smith macht eine super Saison, AJ Brown spielt so, wie man es erwartet hat. Also bis jetzt wahrscheinlich das Team, was in der NFL bis jetzt am überzeugendsten gespielt hat von allen. Und das ist eine ziemlich große Überraschung für mich. Jetzt wird es natürlich sehr, sehr schwer zu predikten, ob die Jaguars gegen so ein Team wie gegen die Eagles so eine Leistung wieder abrufen können. Ich meine, gegen die Chargers, hat man nicht erwartet. Warum nicht auch gegen die Eagles? Ich sehe hier ein paar Key-Matchups. Wie kann die Secondary der Jaguars mit den Receivern wie Devonta Smith und auch AJ Brown umgehen? Ich glaube, dass die beiden wahrscheinlich zu stark sein werden für die Secondary der Jaguars, auch wenn Jalen Hurts dieses Jahr sein Passspiel deutlich verbessert hat. Das kommt da auch noch oben drauf. Ich glaube, dass die Line auf beiden Seiten der Eagles ein Stück besser ist als die der Jaguars. Ich glaube, auf beiden Seiten müssten sie das Duell an der Line gewinnen. Für mich ist es dennoch gar nicht so deutlich. Ich denke, ungefähr so ein Touchdown-Differenz sollte dazwischen sein. Aber nach diesem Saisonstart der Eagles muss man hier einfach mit den Eagles gehen. Und ich wäre sehr, sehr überrascht, wenn ihr beiden das nicht tun würdet.
Ja, erstmal ist natürlich auch die Heimkehr von Doug Peterson, fällt mir gerade ein.
Stimmt.
Der zurück zu den Eagles kommt und auch sein altes Team trifft. Ja, du hast eigentlich ganz gut schon erörtert, das ist ein Duell zwei HSA-Teams im Moment. Die Eagles, glaube ich, sind, wenn die weiter so spielen, der Favorit in der NFC auf den Nummer 1 Seed für die Playoffs. Und ja, die Jaguars, die beiden letzten Wochen gut ausgehen, gerade die Defense hat in den letzten beiden Spielen zusammen nur 10 Punkte zugelassen. Bin ich mal gespannt, ob die Eagles Offense auch gebändigt kriegen. Und sollten die das hinbekommen, dann traue ich den Jaguars hier was zu. Aber ich glaube trotzdem, dass die Eagles hier der Favorit sind, die am Ende das Spiel gewinnen sollten.
Ich falle tatsächlich aus der Reihe. Ich tippe auf Jacksonville. Liegt aber auch so ein bisschen daran, dass ich ein bisschen zurückliege im Tippspiel und mal ein bisschen ins Risiko gehen muss. Weil ich keinen Bock habe, euch am Ende die Drinks auszugeben. Da habe ich nicht so Lust drauf. Ja, grundsätzlich muss man sagen, es ist das Duell mit wahrscheinlich der formstärksten Mannschaften aktuell in der NFL. Ich bin gespannt, wie die Jaguars Defense mit Jalen Hurts und generell der Offense umgehen wird. Jalen Hurts ist ja auch ein Quarterback, der jetzt nicht so gut einschätzbar ist immer, weil er halt auch sehr mobil ist, das muss man ihm halt auch lassen. Ich bin gespannt, wie die Eagles Defense mit Trevor Lawrence und Christian Kirk umgehen wird. Und ich glaube, dass die Mannschaft gewinnen wird am Ende, die es auch schafft, den Lauf gut zu etablieren. Da haben beide wirklich gute Spieler, aber irgendwie sehe ich da die Jacksonville Jaguars einen Schnuff weiter vorne. Und ich bin von der Defense halt auch gerade echt Fan. Deswegen tippe ich auf Jacksonville.
Spannend.
Überrascht mich, aber ich bin sehr glücklich, dass du es tust.
Ja, das kann jetzt nach hinten losgehen, das kann aber auch was Gutes werden. Dann kommen wir jetzt zu Raiders gegen Broncos. Und da würde ich dann jetzt einfach mal anfangen. Das erste, was ich in meiner Liste stehen habe, ist mit 4 Fragezeichen Broncos Offense. Das muss einfach besser werden, da sind wir uns einig. Nochmal 11 Punkte Performance wird dir das Spiel nicht gewinnen. Schlüssel-Matchup für mich sind die Raiders Receiver gegen die Broncos Cornerbacks. Und auch wie Carr und Wilson mit dem Edge Rush umgehen werden. Der ist ja nun wirklich bei beiden Mannschaften sehr stark. Und gleichzeitig schwächelt bei beiden Mannschaften auch die O-Line. Das heißt, es wird wahrscheinlich viel Druck auf die jeweiligen Quarterbacks geben. Und es ist mir sehr wichtig, dass die Broncos langsam mal hinkriegen, das Laufspiel zu etablieren. Damit man nicht jedes Mal dritten und kurz werfen muss. Mehr habe ich jetzt gar nicht groß für dieses Spiel. Es ist halt wirklich die Broncos Offense, die funktionieren muss. Dann sehe ich da auch wirklich eine gute Chance für Denver. Aber ich gehe auch mit den Broncos.
Logischerweise gehst du mit den Broncos.
Ja, sehr, sehr überraschend, ich weiß.
Ja, also erstmal, ich glaube, bei dem Spiel kann man sagen, dass das nicht so überraschend ist, dass die O-Line der Raiders schwächelt. Ich glaube, das wurde vor der Saison oft genug thematisiert. Generell hast
Der
du es
arme
genau
Colton
richtig
Miller.
gesagt. Aus Colton Miller. Generell hast du es aber richtig gesagt. Das Einzige, was funktionieren muss in diesem Spiel, ist diese Broncos Offense. Ich warte dann natürlich jetzt schon ein bisschen länger drauf. Habe es auch letzte Woche gesagt, dass ich erwarte, dass sie diese Woche besser spielen. Haben sie nicht getan. Ich habe vorhin gesagt, ich erwarte, dass Russell Wilson irgendwann wieder spielt, wie Russell Wilson. Ich weiß nicht. Also
Haben
ich
wir noch nicht
glaube, dass
bekommen.
richtig. Also ich glaube, dass die Raiders zu Hause, also die müssen, ne? Die müssen, die werden hoch motiviert sein. Und ich glaube, dass die Raiders Defense diese gewisse Baseline, die sie bis jetzt hatten, wahrscheinlich halten können. Und die Offense da muss eigentlich trotzdem auch funktionieren. Und du hast Devonta Adams, Mac Hollins hatte letzte Woche ein super Spiel. Darren Waller muss noch ein bisschen besser eingebunden werden. Hunter Renfrow wird wahrscheinlich noch nicht spielen. Oder wird nicht spielen. Dennoch, ich glaube, das wird ein enges Spiel sein. Das wird ein Division-Spiel sein. Die Raiders spielen zu Hause. Die Raiders müssen. Deswegen gehe ich mit den, ich wollte gerade Oakland Raiders sagen, ich gehe mit den Las Vegas Raiders dieses Mal.
Ja, ich bin noch hin und her gerissen. Mich wundert tatsächlich auch nicht, dass die Raiders auch 2 Punkte Favorit sind laut Las Vegas. Laut den Wettanbietern in Las Vegas, logischerweise.
Las Vegas macht sich selber zum Favoriten.
Ja, also die Raiders müssen gewinnen, das ist richtig. Aber die Raiders haben auch durchschnittlich 20 Punkte gemacht in den letzten 3 Spielen und trotzdem verloren. Gerade gegen die Cardinals war das natürlich eigentlich ein Spiel, was du niemals verlieren darfst. Nachdem du schon sehr, sehr viel, früh und sehr, sehr deutlich geführt hast. Und wenn sich der Trend so fortsetzt, auch was die Broncos Offense angeht, dann werden die dieses Spiel gewinnen. Die Frage ist halt, wie gesagt, ob die Broncos Offense ein anderes Bild zeigt. Wenn sie das machen, dann wird das auf jeden Fall auch ein spannendes Spiel. Aber die letzten 3 Wochen haben jetzt nicht dafür gesorgt, dass man hier groß zuversichtlich in dieser Hinsicht sein kann, glaube ich. Von daher muss ich dich leider auch enttäuschen und ich gehe auch mit den Raiders.
Ey, enttäuscht mich damit nicht. Ich kann das nachvollziehen, weil das, was von Denvers Offense in den letzten 3 Wochen kam, war alles andere als unterirdisch. Also unterirdisch ist schon zu gut noch, um das zu bezeichnen. Also wer sich mal meinen Twitter angucken möchte vom Spiel gegen San Francisco, der wird auch sehen, was ich da für eine Meinung von hatte. Also die war nicht so positiv vorsichtig ausgedrückt.
Mein Timeline war da auf jeden Fall voll.
Ja, das stimmt, von euch beiden. Ihr seid morgens aufgewacht und wart komplett zugespammt von mir. Sowohl auf WhatsApp als auch in der Timeline. Ich brauchte halt irgendwie ein Ventil, um das mal loszuwerden, diese Scheiße. Also wirklich, jetzt habe ich es gesagt. Es war wirklich scheiße, also wirklich. Na gut, gehen wir mal zu weniger Scheiße. Gehen wir mal zu Packers gegen Patriots. Tom.
Ja, gerne. Das, was mir am meisten gefällt, ist, das darf mir eigentlich nicht gefallen, aber Mac Jones fällt aus, ist wieder eine Sache, die den Packers sehr entgegenkommt mit letzter Woche, den Receivern von den Buccaneers. Diese Woche ist dann halt der Quarterback der Patriots. Ich denke, dass die Packers, ja, ich glaube nicht, dass die Offense der Patriots gegen die Defense der Packers viele Punkte auflegen kann. Die Defense spielt, wie gesagt, überragend bis jetzt, auch wenn PFF das gar nicht so sieht. Deswegen die Zahlen von PFF immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, sagen wir jedes Mal, ist auch so. Die gesamte Defensive Line spielt super. Preston Smith hatte schon ein gutes Spiel, Jaron Reed hatte schon ein gutes Spiel, Kenny Clark hatte schon ein gutes Spiel, Rashan Gary hat super gespielt diese Woche. Die Cornerbacks sind eng dran gewesen. Jay Alexander muss man gucken. Ich hoffe, dass er nicht spielt, damit man ihn nicht zu früh reinwirft. Nicht, dass die Packers so einen Fehler machen wie die Chargers mit Justin Herbert. Und ich glaube halt, dass diese Offense von den Packers mit Aaron Rodgers, mit Aaron Jones, mit Alan Lazard, Romeo Doubs wird wahrscheinlich jetzt starten, Randall Cobb. Robert Tonyan hatte ein sehr solides Spiel, wurde wieder, ich glaube, 6-mal angeworfen, was für ihn eigentlich ein gutes Spiel war dann. Du hast diese gewisse Baseline auf beiden Seiten des Balls, die wieder stärker sein sollte als beide Seiten der Patriots. Die Patriots werden natürlich dann viel aufs Running Game setzen, was sie sowieso schon tun, aber ohne Mac Jones wird es wahrscheinlich noch mal ein bisschen stärker auf das Running Game gesetzt. Ich denke, dass die Packers damit gut klarkommen werden. Und deswegen, ich glaube, der Spread, den die Buchmacher setzen, ist bei 10,5. Und ich glaube, da um die Region wird es auch irgendwie enden. Ich glaube, dass die Packers jetzt zu Hause gerade auch das Spiel nicht verlieren sollten. Und deswegen gehe ich auch ganz klar mit den Packers hier. Und ich denke auch, dass der 10-Punkte-Spread halt ungefähr passt.
Ja, also 10-Punkte-Spread ist mit Abstand der deutlichste an diesem Spieltag. Und 10 Punkte in der NFL, 10,5 Punkte sogar, ist halt auch, ich glaube, selten hat man das, dass ein Spiel mit 10,5 Punkten Spread bemessen wird. Aber du hast angesprochen, die Patriots mit ihrem Backup gegen die Packers-Defense, die in den letzten 2 Wochen sehr, sehr
gut ist. Ist über Backup Brian Hoyer, oder?
Ja, Brian Hoyer, richtig.
Ja, könnte gut sein. Und ja, also die Patriots Offense hat jetzt in den letzten Spielen gegen die Ravens mal so ein bisschen ausgeklammert, da haben die 26 Punkte gemacht. Aber davor haben die jetzt ja auch nicht geglänzt und gegen die Packers Defense, die letzten beiden Wochen defensiv sehr, sehr stark ausgesehen hat, sehe ich hier auch gar kein Land für die. Von daher kann ich alles, was du gesagt hast, nur so unterstreichen. Und ich gehe mit den Packers, auch wenn es mir natürlich schwerfällt.
Tipps ganz schön oft für die Packers aktuell, ja, dafür, dass es dir so schwerfällt.
Also was heißt schwerfallen? Mir fällt es leicht für diese Tippen. Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass ihr Spiel auf irgendwelche Art und Weise noch am Ende verlieren.
Das hofft man ja immer bei den Division-Rivalen.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Also erstmal auf die Patriots geguckt. Schlüssel zum Sieg für mich, Defense, Laufspiel und dass du weniger Turnover machst als letzte Woche. Da könnte es vielleicht dann noch klappen und Brian Hoyer muss halt gut spielen. Da ist aber ein fettes Fragezeichen dran für mich. Bei den Packers ist es für mich ein bisschen einfacher, da ist es einfach nur mehr scoren und in der Red Zone effektiver sein. Das ist so für mich das, was man aus letzter Woche mitnehmen kann. Generell tun sich die Packers gegen bessere Defenses aktuell noch schwer. Das sind im Schnitt aktuell 16 Punkte pro Spiel. Da gehe ich aber auch davon aus, dass die Chemie zwischen Rodgers und gerade den Rookie-Receivern in den nächsten Wochen dann noch besser werden wird. Werden muss vor allem. Und deswegen glaube ich auch, dass die Packers das Spiel klar und eindeutig gewinnen werden. Dann das letzte Spiel auf meiner Liste ist Bills bei den Ravens. Gerne wieder von euch erstmal.
Bills gegen Ravens, ja, sofort. Ich muss eben umschalten hier bei mir. Was soll man zu den Buffalo Bills dieses Jahr bis jetzt sagen? Diese Woche, das war ein Spiel, was man dann am Ende auch wieder unglücklich verliert. wenn man mal sieht, wie der Offensive Coordinator in seiner Booth da abgegangen ist und das Tablet zerschmissen hat. Ich glaube, so haben sich viele Bills-Fans dann am Ende gefühlt. Dennoch war das kein Spiel, was man nicht verlieren darf. Das war kein Spiel, wo die Bills schlecht gespielt haben. So ein Spiel hat jedes Team mal dabei. Für mich immer noch bis jetzt, also außer den Eagles wahrscheinlich, das Team, von dem ich quasi am meisten überzeugt bin. Auch gerade was den Kader angeht. Bei den Eagles bin ich einfach nur überrascht, dass es so ist. Bei den Bills sieht man jede Woche, warum das halt ein Contender ist, warum die so hoch gehandelt werden. Bei den Ravens haben wir das Problem, dass in der Secondary jetzt Leute ausfallen. Ich meine, die Ravens hatten letztes Jahr schon viel Verletzungspech. Jetzt fängt das dieses Jahr schon wieder so langsam so ein bisschen an. Ja, ich glaube einfach, dass wieder diese Line, also dass die Duelle an der Line entscheiden werden. Beide die Lines sind sehr, sehr gut. Die der Ravens ist eine der besten in der NFL bis jetzt diese Saison. Und bei den Bills braucht man nicht überreden. Da ist Von Miller, Greg Rousseau, habe ich auch schon gesagt, dass der eine super Saison bis jetzt spielt. Die O-Lines sind bei beiden jetzt noch nicht so mega stark. Also von den Ravens habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Und bei den Bills wusste man, dass es jetzt nicht das Prunkstück des Rosters sein wird. Aber dennoch immer noch solide. Deswegen, ich glaube, ein wichtiges Matchup ist wieder Lamar Jackson. Kann er viel laufen? Bekommt er seine Pässe an den Mann? Rashad Bateman diese Woche gar nicht so stark gewesen. Devin Duvernay war ganz gut. Ich meine, und du hast halt immer noch mit Mark Andrews wahrscheinlich bis jetzt der beste Tight End dieser Saison, muss man wahrscheinlich so sagen. Ich glaube, dass die Ravens wieder Punkte auflegen werden, aber man weiß bei den Bills einfach, dass sie konstant scoren können, wahrscheinlich auch wieder konstant scoren werden. Wie wird man Stephon Diggs verteidigen? Man hat zwar eine sehr, sehr gute Secondary, aber wie gesagt, da werden gerade wieder ein bisschen ein paar Leute vermisst. Ich glaube, das Spiel ist gar nicht so, so klar, wie wir es wahrscheinlich vor der Saison gedacht hätten. Die Buchmacher sind ja auch beim 3,5-Punkte-Spread für die Bills natürlich. Ich bin auch bei den Bills, aber auch wirklich sehr, sehr knapp. Ich glaube, wenn ich den Punkte-Spread nehmen müsste, dann wäre ich wahrscheinlich sogar bei den Ravens. Ich glaube, das wird knapper als 3 Punkte. Dennoch gehe ich für den Sieg mit den Buffalo Bills.
Ja, du hast dich ja darüber aufgeregt in der Vergangenheit, dass ich angeblich, wo auch immer das herkommt, weiß ich nicht, angeblich nur Sicherheitstipps mache. Und aufgrund dessen nicht, aber auch weil ich dran glaube, ich gehe hier tatsächlich mit den Ravens. Bin in dieser Saison bisher positiv beeindruckt von Lamar Jackson, muss ich sagen. Der auch als Passer in diesem Jahr sehr, sehr gut aussieht. Das war ja bei ihm oftmals der Knackpunkt, dass er halt unbestritten einer der besten Quarterbacks der Liga ist. Allein aufgrund seiner Fähigkeiten, was den Lauf angeht. Als Passer war da immer noch ein bisschen Luft nach oben, aber dieses Jahr sieht das wirklich sehr, sehr gut bei ihm aus. Und die Offense der Ravens, die schaut auch insgesamt sehr, sehr gut aus. Auch wenn man da natürlich ein paar Fragezeichen hat. Die Bills letzte Woche, mal gucken, wie die ihre Niederlage verkraften. Das war natürlich auch eine Niederlage, die sehr, sehr ärgerlich war und sehr, sehr wehtut, weil sie ja trotzdem den Großteil des Spiels den Ball hatten, viel auf der offensiven Seite den Ball hatten und am Ende das Spiel halt irgendwie so selten dämlich verloren haben, weil sie am Ende auch zu blöd waren, irgendwie da nochmal zu spiken. Das hat so ein bisschen die Cowboys und Dak Prescott-Vibes hochleben lassen von den Playoffs letztes Jahr. Aber wird, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Spiel. Definitiv eines, was man sich definitiv geben kann. Und tatsächlich gehe ich hier aber mit den Baltimore Ravens.
Ich gehe wie Tom mit den Bills. Ich glaube, für die Ravens wird im Spiel wichtig, dass die Defense konstant weiter Turnover macht, wie gegen die Patriots. Mit einem Shootout gegen die Bills ziehst du halt meistens den Kürzeren. Ich glaube, offensiv müssen sie das Laufspiel versuchen zu etablieren. Gerade gegen Miami, die erste Halbzeit hat das sehr gut geklappt, in der zweiten Halbzeit dann gar nicht und dann hast du das Spiel halt auch hergegeben. Bei den Bills bin ich gespannt, wie krass das Safety-Problem die Woche sich bemerkbar machen wird. Ich bin halt auch gespannt, ob Poyer spielen kann. Und ich bin gespannt, ob sie schaffen, diese Woche den Druck auf Josh Allen zu minimieren. Der war ja doch sehr groß letzte Woche. Und dadurch hast du halt auch viel die kaputt gemacht offensiv. Ich finde aber auch, dass man das Miami-Spiel aus Sicht der Bills nicht überbewerten darf. Du hattest super viele Verletzungen, gefühlt war dein halbes Starting-Lineup verletzt. Und die Hitze in Miami, klingt jetzt so banal, aber das ist halt trotzdem ein Faktor, wenn du eigentlich immer bei New York bei 5, 6, 7, 10, 20 Grad trainierst und dann musst du nach Miami und spielst auf einmal wieder bei 30 Grad. Und man hat das ja gesehen im Stadion, die Teamzone der Bills war eigentlich konstant in der Sonne. Das hat ja auch einen Faktor, wenn du die ganze Zeit in der Hitze bist und so unter so einem Footballhelm, das wird einfach unfassbar warm. Also wenn du keinen Schatten hast, das ist echt furchtbar. Und deswegen würde ich es nicht überbewerten und tippe deswegen insgesamt auf die Bills.
Ja, wie gesagt, ich glaube, wenn wir Spread tippen würden, wäre ich bei den Ravens. Deswegen nochmal kurz Feuer zurück an Finn. Ja, also ich glaube, mit den Bills hier zu gehen, ist wahrscheinlich die sicherere Sache. Dennoch, ich kann mir trotzdem gut vorstellen, dass die Ravens das Spiel gewinnen können. Das ist ein enges Ding, deswegen war es für mich ein Toss-Up und dann gehe ich lieber mit den Bills als mit den Ravens.
Ja, das könnte halt voll das 50-50-Spiel werden am Ende.
Genau, richtig.
Wo dann wirklich eine Kleinigkeit, ein nicht gemachter Field Goal oder für mich gemachter PAT, dass sowas dann das Spiel entscheidet. Also das kann halt auch passieren. Gut, dann fliege ich mit euch nochmal durch die restlichen Spiele und ihr sagt mir einfach, für wen ihr tippt. Bengals gegen Dolphins.
Ja, ich gehe da wieder mit den Dolphins. Ich glaube, was die Saison gezeigt haben bis jetzt, ich glaube nicht, dass die Bengals dagegen gewinnen können.
Finn, soll ich erstmal? Ich gehe auch mit Miami.
Dann gehe ich mit den Bengals.
Ah, jetzt macht er das hier mit Absicht, damit du ihm nicht mehr vorwerfen
kannst. Ist auch ein 50-50-Game, finde ich. Die Dolphins,
ja, absolut.
3-0, die hätten genauso gut auch schon 1-2 stehen können. Das Spiel gegen die Bills und das Spiel gegen die Ravens davor hätten sie wahrscheinlich nicht an jedem Tag gewonnen. Ja, Bengals haben jetzt das erste Spiel gewonnen, vielleicht hilft ihnen das so ein bisschen. Deswegen gehe ich mit Cincinnati.
Ich glaube einfach, Finn hat Angst, weil ich diese Woche einen mehr getroffen habe.
Ich führe immer noch.
Und das sehr deutlich, leider.
Ja. Ich bin rangekommen.
Ja, bist du nicht der in Fantasy 0 und 3 steht?
Jetzt geht's los.
Genau, der bin ich. Und trotzdem, Finn, wo warst du letztes Jahr?
Ja, also sag Bescheid, wenn ich mal irgendwie ein paar Start auf der Bank tun soll, damit du nochmal rankommst, weil nicht, dass ich hier irgendwie von wegziehe oder so.
Jungs, wir wollen
hier. Finn, ich hab alle Spiele so knapp verloren, ey. Das ist richtig ärgerlich.
Jetzt richtig Salz in die Wunde gestreut gerade.
Ja.
So ein bisschen wie Nussret macht Finn das gerade. Die Hand rausgeholt und gestreut. Gut,
lass uns dann machen wir
jetzt mal weiter mit Texans gegen Chargers, bitte.
Ja, Chargers.
Sollten die Chargers eigentlich gewinnen, selbst wenn Chase Daniel spielt?
Bei mir ist gerade tatsächlich Skype stehen geblieben, deswegen höre ich gerade nicht, was Tom sagt. Finn, vielleicht kannst du mir dann einfach kurz, dann ist es ein bisschen geechoed, aber kannst du mir kurz sagen, was Tom einfach tippt?
Chargers
hat er. Chargers gesagt.
Ich tippe auch auf die Chargers. Dann in Colts gegen Tennessee.
Colts gegen Tennessee ist auch ein 50-50-Ding. Tom geht mit den Colts. Ja, ich glaube, ich bin auch bei den Colts.
Ja, ich bin auch bei den Colts. Detroit gegen Seattle.
Detroit Lions.
Auch Detroit.
Ja, ich gehe auch mit Detroit. Dallas gegen Washington.
Das ist ein 50-50 für mich. Aber ich glaube, Cooper Rush hat dieses Jahr oder die letzten beiden Spiele ziemlich überzeugt. Deswegen bin ich bei den Cowboys.
Puh, Cowboys, ja. Ja, ist auch schwierig.
Ja. Heimspiel.
Ich gehe mit den Commanders.
Ich gehe mit Dallas. Atlanta gegen Cleveland. Da hoffe ich jetzt, auch wenn ich ihn nicht hören kann, dass Tom auf Atlanta tippt.
Kann ich nicht machen. Also die Falcons haben diese Woche natürlich das Spiel gewonnen, haben richtig gut gespielt, oder was heißt richtig gut gespielt?
Ich bin enttäuscht, Finn schüttelt hier gerade den Kopf, ich bin echt enttäuscht.
Ja, glaube ich. Aber ich muss mit den Browns gehen und Jacoby Brissett.
Ja, gehe ich mit.
Ja, ich gehe mal an, dass ihr jetzt bald auf Cleveland getippt habt, von daher gehe ich da auch mal mit.
Wobei bei den Buchmachern das tatsächlich eine enge Kiste ist, die Browns sind nur 1,5 Punkte Favorit tatsächlich. Also könnte auch ein spannendes Spiel werden, aber ich gehe trotzdem mit den Browns.
Giants gegen Bears.
Ja, ich gehe mit den Giants.
Ja, ich gehe mit Chicago tatsächlich.
Boah, ich weiß es nicht.
Pittsburgh gegen... Oh, Tom redet noch, okay.
Ich weiß es echt nicht. Ist eine enge Kiste, denke ich. Tim ist mit den Bears gegangen, richtig?
Mhm.
Nein? Okay, also beide mit den Giants. Na, ich muss auch mit den Giants gehen. Ich glaube, ach, die Bären, ne, ich gehe auch mit den Giants.
Okay, jetzt zeigt mir Finn gerade einen Daumen, das heißt, ich kann weitermachen. Dann machen wir jetzt Pittsburgh gegen New York Jets.
Da gehe ich mit den New York Jets.
Ja, spannend. Ich gehe... auch mit den Jets.
Ey, interessant. Ich gehe gegen euch. Ich gehe mit Pittsburgh.
Ja, Pittsburgh hat 3,5 Punkte verloren.
Carolina gegen Arizona.
Ja, ich gehe mit Carolina auf jeden Fall.
Mit ich Carolina auch. Ich
natürlich gehe
ich, auch, mit ich Carolina. Ich gehe natürlich auch nicht mit Carolina. Ich gehe mit den Cardinals.
Ja. Wobei, merkwürdig, die Panthers sind 2 Punkte Favorit daheim.
Ja. Aha.
Ja.
Die Cardinals sind ja auch echt scheiße bisher.
Ja, die Cardinals. Die sollten, also wenn die Cardinals das Spiel verlieren, dann haben die Cardinals auf jeden Fall ein Problem.
Okay. Tampa Bay gegen Kansas City haben wir noch.
Ja, ist natürlich das Spiel, was es nicht in unsere Top-Spiele geschafft haben, weil diese Woche beide verloren haben. Ich gehe in diesem Spiel aber mit den Chiefs, weil ich glaube, dass die Buccaneers wahrscheinlich ähnlich spielen werden wie gegen die Packers, vielleicht ein paar Punkte mehr auflegen können als jetzt gegen die Packers, aber dennoch gehe ich mit den Chiefs, weil die konstanter scoren können.
Ja, also die Chiefs überraschend gegen die Colts verloren tatsächlich letzte Woche. Aber ich gehe hier auch mit den Chiefs.
Ich gehe mit Tampa Bay tatsächlich.
Oh. Oh, ja.
Ich glaube, dass Tom Brady zurückkommen wird und ziemlich wütend zurückkommen wird und da gewinnt er diese engen Spiele meistens dann. Und das letzte Spiel, 49ers gegen Los Angeles Rams.
Ja, ist für mich ziemlich easy. Ich gehe da mit den Rams.
Ja, ich auch.
Ich weiß jetzt zwar nicht, womit ihr mit den Rams seid ihr gegangen. Okay, super. Ja, ich gehe auch mit den Los Angeles Rams. Gut, dann war jetzt zum Schluss ein bisschen durchimprovisiert, die ganze Folge auch irgendwie so ein bisschen, ich habe mich auch doppelt gehört, ich hoffe, man merkt mir das nicht zu sehr an da draußen, ich hoffe, dass euch die Folge trotzdem gefallen hat. Genau, wie immer, bewertet gerne, lasst gerne ein Follow da auf Insta, schaut auch gerne mal den anderen Content, wie gesagt, wenn wir aus London zurückkommen, wird es auch noch einen Vlog geben dazu, also schaut da auch gerne mal rein. Ich habe nichts mehr zu sagen, gebe nochmal gerne an euch.
Ja, dann sage ich wie immer, viel Spaß beim Football gucken. Vor allem euch beiden viel Spaß in London. Wenn ich dann nächste Woche da bin, gibt es das Ganze so ein bisschen zurück, dass ihr diese Woche da seid. Ich bin nächste Woche da. Deswegen, ich wünsche euch mega viel Spaß. Finns erstes Footballspiel, für dann auch noch direkt die Vikings in der NFL. Gönne ich dir auf jeden Fall. Ja, deswegen viel Spaß in London. Viel Spaß an alle Leute, die Football gucken wollen. Und ich denke, das war's dann für diese Woche. Hört nächste Woche wieder rein, wenn wir über die Spiele sprechen und die neuen Top-Spiele vorstellen. Ja, das wär's von Undrafted, Leute. Haut rein. Ciao.
Tschö.
Ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller... Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.